Guten Morgen miteinander. Wir haben heute viele Lieder gesungen, wo es ums Gebet geht. Auch jetzt in der zweitletzten Strophe betet ohne Unterlass. Und meine Predigt ist eine kleine eigenartige Predigt heute. Sie geht über das Gebet und ist eigentlich gedacht für einen Gebetstag. Und der war ja letzten Sonntag. Aber weil wir immer dürfen beten, habe ich gedacht, darf ich die Predigt heute gleich auch noch einmal haben hier in Gümligen. Und als Beispiel für das Gebet, das ist auch so eigenartig, habe ich eine Stelle genommen aus der Bibel von Jesus, wo er am Gebet gehindert wird. Das hat es bei ihm sogar auch gegeben. Er wollte beten, hat aber nicht können. Wegen den Umständen, die so waren. Und darum habe ich als Titel gesetzt, alles hat seine Zeit. Und dann hat es mir gedacht, ja, ist auch nicht ganz richtig, weil in der Bibel heisst es, betet ohne Unterlass. Im 1. Thessalonicher 5,17. Aber wir wissen alle, wir können das nicht wörtlich umsetzen in dem Sinn und dauernd beten. Aber wir sollen immer bereit sein, im Gebet einzustehen für andere Leute. Alles hat seine Zeit. Ich möchte die Predigt anfangen mit einer Geschichte. Wir gehen 200 Jahre zurück nach England. Dort war der Pastor Rowland Hill, junger anderer. Er hat zur gleichen Zeit gelebt wie der George Whitfield, ganz grosser Evangelist, wie der John Wesley auch, und war ein Vorbild von Charles Spurgeon, der später gelebt hat, gerade weil der Rowland Hill so eine klare Verkündigung hatte. Es war ja dann die Zeit vom Great Awakening, die grosse Erweckung, die dann passiert ist. England in einem furchtbaren Zustand, die Leute haben mehr Gin getrunken als Bier. Es hat von Alkoholikern nur gewimmelt. Es war eine schreckliche Zeit für England. Und ist dann langsam besser geworden. Und in der Gemeinde von dem Rowland Hill war ein Ehepaar, die Frau gläubig, der Mann Alkoholiker. Und eines Tages kommt die Frau zum Pastor Hill und sagt, ich kann nicht mehr. Mein Mann vertrinkt alles und jetzt ist es so schlimm, dass wir alle Möbel haben müssen verpfänden und jetzt zwei Gläubiger das Geld. Dann hat er gesagt, ja, wie viel Geld braucht ihr? Dann hat sie gesagt, 18 Pfund. Was das damals für einen Wert hatte, weiss ich nicht. Ich gehe so irgendwo 2.000 bis 5.000 Franken aus. Überlegt euch mal, wenn ihr eure Möbel verpfändet und die wieder müsstet kaufen, was ihr da müsstet ausgeben. Pastor Hill hat die Frau angeschaut und gesagt, ich habe 20 Pfund. Ich kann euch helfen. Aber ich gebe euch das Geld nicht. Ich gebe es nur eurem Mann. Schickt mir den Mann bei mir vorbei, dann gebe ich ihm die 20 Pfund. Dann habe ich gedacht, hoppla, hätte ich genau umgekehrt gemacht. Hätte ich gesagt, ich gebe euch die 20 Pfund, gebt es ja nicht eurem Mann, der vertrinkt es nur. Pastor Hill hat den anderen Weg gesucht. Die Frau ist heim, hat ihrem Mann gesagt, jetzt kannst du einmal etwas Gutes tun für uns. Der Pastor Hill hat das Geld. Du kannst es holen, musst aber selber gehen. Und was hat der Mann wollen in seiner Not? Er ist gegangen, geht zum Pastor Hill und das Geld liegt auf dem Tisch. Und er hat gesagt, seid ihr der arme Mann, der müssen Möbel verpfänden? Er hat gesagt, ja, das ist uns passiert. Und jetzt solltet ihr es zahlen. Ja, jetzt sollten wir es zahlen und wir haben nichts. Er hat gesagt, schaut da, da ist das Geld, dürfen es haben. Und wo der die Hand ausstreckt und Danke sagt und ja, er will probieren, das so gleich wie möglich zurückzuzahlen, was man auf das kann geben, das kann man sich jemandem vorstellen, hat der Pastor Hill gesagt, Moment, wir müssen zuerst beten. Wir wollen zuerst beten, dass Gott das Geld segnet. Der Mann denkt, ja gut, das ist ein Pfaff, der muss beten. Oder? Also gut, Kopf runterhaben und ein bisschen ehrfürchtig reinschauen, kannst du noch gleich einmal für 20 Pfund. Also, Pastor Hille darf auch beten, Herr, lass das Geld dem Mann zu seinem zeitlichen und ewigen Heil dienen. Amen. Der andere irgendetwas gestagelt und hat das Geld wieder wollen. Er hat gesagt, Moment, jetzt müsst ihr noch beten. Hat er gesagt, ich kann nicht beten, ich habe noch nie gebetet. Pastor Hill, was? Ihr habt noch nie gebetet. Es ist höchste Zeit, dass ihr anfängt. Jetzt betet ihr für das Geld. Er hat gesagt, nein, ich kann nicht beten. Er hat gesagt, aber ihr meint nicht im Ernst. Ich würde an einem Menschen 20 Pfund anvertrauen, der nicht einmal beten kann. Dann hat der andere gedacht, muss ich irgendetwas sagen? Kopf runtergehauen und gesagt, oh Gott, was soll ich jetzt bloß zu dir und zum Herr Hill sagen? Ich Ich, hat Herr Hill gesagt, wunderbar. Schönes Gebäck war. Ist so richtig von Herzen gekommen. Da ist das Geld, könnt ihr nehmen. Gott mit euch. Das ist wahrscheinlich eines der sensationellsten Gebete, das je gebetet wurde. Ist euch oder uns noch nie so gegangen, dass wir denkt, hey Gott, was soll ich dir bloß jetzt sagen? Der gute Mann, der hat noch nie gebetet. Das war sein erstes Gebet. Der ist heim mit dem Geld zu seiner Frau. Dann sind sie zu den Gläubigen, haben alle ausgezahlt. Und der hat nicht mehr getrunken. Ist mit seiner Frau in Gottesdienst zum Pastor Hill und nach ein paar Sonntagen hat er sich bekehrt. Es hat gewirkt. Einige Gebetserhörungen hätten wir auch gern, oder? Wir können ja beten. Wir haben ein ganzes Heftchen mit Gebetsanliegen. Wenn wir nicht wissen, was sagen, Gott, was soll er jetzt sagen? Ja, dann lesen da drin, da gibt es genug, da könnt ihr viel sagen. Dann gibt es erst noch für die Missionarenblätter, wo man auch noch beten kann dafür. Und wir sind gewohnt zu beten, wir beten, wir können das. Aber irgendwie seit der Hörigen manchmal nicht immer ganz so schnell, wie wir gerne hätten und vielleicht nicht ganz in dem Sinn, wie wir gerne hätten. Und ich möchte einfach Mut machen, betet gleich. Wir wollen treu bleiben im Gebet. Auch wenn wir nicht immer gerade sehen, dass es vielleicht so passieren würde, wie wir es denken. Vielleicht denkt ihr jetzt, was soll jetzt der Titel da zu tun haben? Alles zu seiner Zeit. Oder alles hat seine Zeit. Jesus hat viel gebetet. Und es hat Umstände gegeben, da ist er gehindert worden dran. Er hat sich aber nicht verunsichern, er hat sich auch nicht geärgert. Da hat er einfach zuerst gemacht, was jetzt dran ist. Und interessanterweise in dem Beispiel, das wir jetzt anschauen werden, sind halt zuerst Menschen dran gewesen. Die haben ihn nötig gehabt. Und Jesus hat sich zuerst Zeit genommen für die Menschen. Nachher, zur Nacht, hat er praktisch die ganze Nacht gebetet. Zum Betten haben wir immer Zeit. Für die Menschen müssen wir uns Zeit nehmen, wenn sie da sind. Das können wir nicht auswählen. Und das hat Jesus auch gemacht. Und ich habe plötzlich gedacht, wenn uns die Menschen nicht mehr wichtig sind, dann ist uns wahrscheinlich das Betten auch nicht mehr so wichtig. Zuerst müssen uns die verlorenen Menschen wieder auf dem Herz liegen. Und dann treibt sie sein Gebet. Und vorher nehmen wir das Betten gar nicht so ernst, wenn wir nicht wirklich ein Herz haben für die Menschen. Und darum werden wir jetzt ein bisschen etwas anschauen zu dieser Speisung von den 5000, aber das ist wieder eigenartig, wir schauen gar nicht die Speisung von den 5000 an, sondern lieber ein bisschen das vorher und nachher. Das Drumum in Matthäus 14. Ich lese zuerst Verse 10 bis 14. In Matthäus 14, da heißt's: Und er, Herodes, sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen übergeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib Johannes des Täufers und begruben ihn, und gingen hin und verkündeten es Jesus. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge. Und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Der Johannes der Täufer, der Wegbereiter von Jesus und auch ein Cousin von Jesus, ein halbes Jahr älter, ist jetzt gerade enthauptet worden. Wir kennen die Geschichte. Der Herodes, der Geburtstag feiert. Er hat eine Frau, aber es ist nicht seine, es ist ein Bruder seine. Eine Frau, die offenbar weiss, was sie will, also lieber am König seine Frau sein, weder nur am Bruder vom König seine Frau sein. Sie hat ihre Karriere auf diesen Weg gemacht. Und der Herodes hat der Johannes ins Gefängnis gehabt, weil ihm der gesagt hat, was du machst, ist Ehebruch, das ist nicht in Ordnung vor Gott. Hat ihn aber ab und zu sich gehört, zum Hören. Und es hat ihn ein bisschen unruhig gemacht, was ihm der Johannes sagt. Und Herodias, die Frau, die ist wütig geworden auf den Johannes und hat gedacht, er bringt es noch fertig, als ich wieder zu meinem ersten Mal zurück muss. Und als der Herodes Geburtstag hatte, ist ihre Tochter gekommen und hat getanzt, wahrscheinlich ein einen erotischen Tanz, weil das hat den Mann der den Kopf völlig verdreht, am Herodes besonders, und hat gesagt, kannst du dir wünschen, was willst du, bis zur Hälfte von meinem Königreich. Das kann man heute in gewissen Märchen lesen, die haben es hier abgekupfert in der Bibel. Und die Tochter, jung, hat nicht gewusst, was soll ich mir jetzt wünschen. Und geht zur Mutter und die sagt, verlang das Haupt von Johannes dem Täufer auf einer Schüssel. Müsst euch das mal vorstellen. Die sind an einem Bankett. Da hat es Schüsseln. Mit feinem Zeug drauf. Und jetzt kommt eine weitere Schüssel mit einem Kopf drauf. Und die Tochter nimmt das und hat ihr wahrscheinlich geruset. Gibt es gerade der Mutter, oder? Und jetzt ist Jesus traurig. Und seine Jünger sind auch traurig. Und sie wissen, wenn der Herodes anfängt, der Johannes zu töten, dann sind wir die Nächsten. Die sind verunsichert. Und sie haben gemerkt, die politische Gewalt ist unberechenbar und das kann irgendwann zuschlagen. Und jetzt ist es höchste Zeit zum Betten. Und Jesus will mit seinen Jüngern beten. Das ist sein Ziel. Kommt mit mir in ein Boot, wir gehen über den See, da hat es Haufen Leute. Und jetzt gehen wir über den See, dort heisst es sogar, wo sie waren, haben sie nicht einmal Zeit gehabt zum Essen. So viele Leute hat es gehabt und Jesus hat alle geheilt und gelehrt, jetzt wo er allein ist. Und die Leute sehen, dass sie abfahren und sagen, geht einmal dort und dort her. Auf dem See Genezareth, das ist ein kleines Seele, da siehst du immer, wo ein Schiff herfährt. Sie sind vorausgegangen. Der Markus sagt, wo Jesus ist angekommen, ist die Menge schon da gewesen, die sind ihm zuvor gekommen. Und jetzt hat Jesus gesehen, es steht im Markus so schön, er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eigentlich wäre es sein grösstes Bedürfnis gewesen, jetzt in der Einsamkeit zu beten. Und jetzt ist da eine Volksmenge. Und der Markus sagt, und er begann, sie vieles zu lehren. Wow. Jesus hat nicht gesagt, ja gut, dann sage ich ein paar Sätze und dann schicke ich sie wieder heim oder haben wir Ruhe. Nein, er begann, sie vieles zu lehren. Der Matthäus sagt, er heilte ihre Kranken. Und der Lukas sagt, er lehrte sie vieles und heilte ihre Kranken. Er hat eben beides gemacht, er hat sich für alles Zeit genommen. Und er hat sich so lange Zeit genommen, bis es gegen oben ist gegangen und die Jünger sind gekommen und gesagt, hey, jetzt hört ihr jemanden auf. Lasen jetzt hey, die müssen essen. Dann hat Jesus gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sind verschrocken. Die haben schon den ganzen Tag nichts gegessen gehabt. Muss man sich vorstellen, die sind müde. Und jetzt kommt Jesus und sagt, geht nicht zu essen. Ja, wir haben nichts, wir haben 200 Denar, sollen wir die Dörfer geben, die sind weit weg. Und Jesus hat gesagt, was hat er? Und der Johannes erzählt von einem Bub, der da war mit 5 Brötchen und 2 Fisch. Und dann haben sie das zu Jesus gebracht. Und wahrscheinlich, ich könnte mir jetzt vorstellen, das steht zwar nie in der Bibel, aber ich habe ein bisschen an mehr gedacht. Vielleicht würden jetzt die Jünger denken, hey, verteile jetzt das nicht auch noch diesen Leuten, längt eh nicht. Und wir haben ja Hunger, oder? Gib es doch auch für uns. Und jetzt sagt Jesus, lasst die Leute da immer so 50 und 50 absitzen. Also die bei uns, die Appetit-Team sind, ihr könnt euch jetzt vorstellen, jetzt könnt ihr 20'000 Leute einteilen in 50er-Grüppel, merci denn. Weil es steht in der Bibel 5'000 Männer ohne Frauen noch Kinder. Also, los, macht das mal. 20'000 Leute in 50er-Grüppel sind, jetzt hast du es zu tun. Und Jesus fährt an und verteilt. Die Jünger verteilen, er bricht und es geht immer mehr und es geht immer mehr. Und es reicht für alle. Am Schluss haben sie 12 Körbe voll auf. Irgendwie sind Jesus Bedürfnisse der Menschen wichtiger gewesen als seine eigenen. Er hat sich Zeit genommen, den ganzen Tag. Einfach für die Menschen da zu sein. Und das hat mich bewegt, weil Jesus sich so Zeit nimmt. Er kümmert sich einfach um die Menschen. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch immer wieder lernen müssen. Menschen müssen unsere Liebe spüren. Die müssen auch unser Erbarmen spüren. Und sie brauchen gesunde Lehre. Weil es ist noch heute so, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Die Seele braucht auch noch etwas. Und das Internet allein reicht nicht für die Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und jetzt ist das Wunder vorbei von dieser Speisung von diesen 5'000, die vielleicht 15'000, 20'000 waren. Und jetzt macht Jesus wieder etwas, das eigenartig ist. Es geht wieder nicht auf, die Geschichte. Jetzt hätte er doch wollen, mit seinen Jüngern zusammen beten. Und jetzt schickt er sie fort. Wir lesen, Jesus nötigte seine Jünger. Also ist wirklich eindringlich gewesen. Er nötigte seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Aus Appetitteam würde ich jetzt aufschnupfen und sagen, jetzt ist Bütz vorbei. Jetzt kümmert er sich um die Leute, oder? Er will sie entlassen. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. In Markus heißt es, dass Jesus gesehen hat, dass die Jünger in Seenot sind. Er hat ihre Not gesehen, auf dem Berg oben. Wieso schickt er sie jetzt weg? Einfach so. Er nötigt sie. Geht runter vor mir rüber, ich komme dann. Er will Zeit allein zum Betten. Irgendwie braucht er das jetzt. Er will alleine sein und schickt die Jünger voraus. Und er sieht, dass sie Not haben. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, also, jetzt hat es überall nur Not. Eigentlich, wenn man die Geschichte anschaut, das ist verrückt. Der Jesus selber hat Not. Er ist traurig wegen Johannes dem Täufer. Nachher hat er eine riesen Menschenmenge jetzt gerade entlassen, die auch Not haben. Die sind wie Schafe, die keine Hirte haben. Orientierungslos. Für die hat er jetzt auch müssen da sein. Und dann sieht er auf dem See unten seine Jünger, die in der Not sind. Dann hat er noch Not von der politischen Seite, weil man ihn töten will. Er hat Not von der theologischen Seite. Das kommt dann gerade im Kapitel 15 nachher. Dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten wieder auf ihn loskommen, mit Fangfragen für ihn zu legen. Nur Not. Eigentlich ist es ganz verrückt. Überall nur Not. Dann heisst es so schön, um die vierte Nacht wach, hat Jesus gedacht, jetzt ist Zeit, dass ich zu den Jüngern gehe. Also, Nacht könnt ihr in vier Teile einteilen, oder? Vom Zobern um 6 bis am Morgen um 6. Die erste Nachtwach, Zobern um 6 bis am 9, nachher vom 9 bis am 12, vom 12 bis am 3 und vom 3 bis am 6. Hey, für über den See zu rudern, da brauchst du maximal 2 Stunden. Das ist kein grosser See. Die sind am Abend an vor Rudern und jetzt ist die vierte Nachtwacht, nach morgen um 3, irgendwann ist zwischen 3 und 6, die Rudern gehen noch. Wieso haben die nicht aufgegeben? Ich habe vielleicht schon längstens aufgegeben, gesagt, wir haben den Wind dieser Wand gegen die Wellen kommen. Hört auf, kehrt das Schiff, wir gehen wieder zurück. Die Rudern stundenlang. Hast du das auch schon im Leben? Gerudert wie wild, du bist nicht für sich gekommen. Dann denkt, das Zeug habe ich doch sonst in einer halben Stunde erledigt und jetzt ist der dritte Tag und es geht nichts, gar nichts. Manchmal rudern wir wie die Wilden und es geht gar nicht. Und wir sind erschöpft und wir mögen nicht mehr. Und irgendwann denkt Jesus, jetzt gehe ich nicht zu den Jüngern und er läuft einfach über den See. Das ist ja auch wieder ein wahnsinniges Wunder, oder? Und dann heisst es noch, dass der Petrus probiert hat, auszusteigen, oder? Weil, wo Jesus kommt, hat die Jünger angefangen zu schreien und hat gesagt, es Gespenst. Ja. Wenn du so am Rudern bist und es nicht mehr vorwärts geht, dann siehst du Gespenster. Ja, das ist so. Dann denkst du, jetzt mache ich noch Konkurs. Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt läuft mir dann noch die Frau davon. Und dann wird er noch krank und macht mich kaputt. Und es geht nicht mehr, es geht nie. Es fehlt nur noch, dass ich mit dem Auto noch in den Mauer fahre, oder? siehst du nur noch Gespenster um dich herum. Und die Jünger meinen, es kommen ein Gespenst. Und Jesus sagt, hey, keine Angst, ich bin's. Oder Petrus sagt, wenn du es bist, dann sag, dass ich zu dir komme. Und Jesus sagt ein einziges Wort. Komm. Wären dir ausgestiegen? Hey, es wäuelt. He? Kommst nicht vorwärts, es tut wie wild. Teil sie auch am Wasser schöpfen im Schiffli. Würdest du jetzt aussteigen? Ich finde das gewaltig. Der Petrus verlässt alles, um seinem Herr nachzufolgen. Sogar das einzige Schiff auf einem stürmischen See. Wie können wir das? Jesus hat gesagt, wer nicht Vater und Mutter verlässt, um meines Namens willen, der ist es nicht wert. Er hat einem gesagt, lass doch die Toten begraben. Geh jetzt nicht an die Beerdigung von deinem Vater, komm, folg mir nachher. An einem Jüngling hat er gesagt, verkauf alles, was du hast. Und dann kannst du mir nachfolgen, wenn du den Armen verteilt hast. Was würden wir aufgeben? Der Petrus hat alles aufgegeben. Also der Stumme, da muss ich jetzt wirklich mal positiv reden, aber er macht einfach Eindruck. Aber die sind noch auf dem See. Jetzt erkennen sie Jesus und wir lesen so schön. Und als sie in das Schiff stiegen, Jesus und der Petrus, legte sich der Wind. Wow, endlich. Da kamen die in dem Schiff waren, auch die Jünger, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Jetzt tun sie anbeten. Jetzt sind sie in der richtigen Haltung zum Betten. Und ich habe gedacht, Heimatland, warum habt ihr das nicht schon vorher gemerkt bei der Probvermehrung? Hätte ich ja dann schon merken, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und all die Leute, die er gesungen hat, gemacht, wieso geht es 20 erst jetzt haben? Aber wir Menschen sind genau gleich. Wir haben schon so manchmal erlebt, dass Gott uns hilft. Und wenn das nächste Problem kommt, fährst du wieder an zu zappeln. Wieso eigentlich? Irgendwo fehlt das Vertrauen manchmal. Und dann ruhen wir wieder wie wild und kommen gleich nicht vorwärts. Anstatt, dass wir zuerst schwören beten. Man sagt manchmal so, beim Beten sollst du zuerst Gott loben und Gott danken und nachher kannst du deine Bitten noch bringen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja, ist noch so gut, für sich dran zu halten. Das ist noch eine gute Hilfe. Aber mach da draus ja kein Gesetz. Manchmal darfst du auch einfach schreien. Und manchmal kannst du vielleicht nicht einmal mehr schreien. Manchmal ist die Not so gross, dass du nur noch seufzen kannst. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Oh Gott, was soll ich dir jetzt sagen? Und wie sich's gebührt. Der Gott ist so gross, so mächtig, so heilig. Wir haben keine Ahnung, wie sich's richtig gebühren, überhaupt zu beten. Musst du dich in die Schale stürzen und Krawatten anlegen und dann auf die Knie, wäre das genug gebührend. Und wir beten einfach und liegen im Bett, oder? Schön bequem, dann machen wir noch so oben Gebetchen. Wir wissen nicht, was beten, wie sich's gebührt, aber der Geist selber tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Denn wenn du nicht am Loben und am Danken bist, wenn du nur noch seufzen kannst, versteht es Gott. Und er will dir helfen. Das ist gewaltig. Es ist gut, wenn du loben kannst. Es ist richtig, wenn du anbettest. Es ist gut, wenn Gott zuerst kommt. Aber wenn die Not gross ist, darfst du einfach schreien. Und wenn du Gespenster siehst, dann sag es Gott. Jetzt sehe ich nur noch schwarz und überall Unglück. Hilf mir. Wo der Petrus ist anfangen zu sinken, hat er auch gerufen, Herr, rette mich! Der geht im Tang und zieht ihn zum Wasser raus und dann sind sie zusammen ins Schiff. Er ist da. Er hilft. Manchmal erst in der vierten Nachtwache. Ja, das könnte sein. He? Das erwartet. Ich habe mich gefragt, wie Heimatland, also dort über den Seeschiffle, mit dem Schiff geht, drüber rudern, 2 Stunden. Also, mehr hat die jetzt dort nicht. Die rudern vom Abend bis am Morgen 8:30 Uhr. Da bist du durch. warum kommt er so spät? Ich weiß nicht, aber er kommt. Und jetzt erkennen sie, er ist Gottes Sohn. Und ich denke, dass Jesus manchmal wartet, dass wenn er dann kommt, dass wir erkennen, jetzt hätte man wirklich nicht mehr anders helfen können als Gott allein. Das war jetzt sein Eingreifen. Selber habe ich es nicht mehr weggebracht. Jetzt bin ich am Ende gewesen. Und jetzt geht es wieder. Er war da gewesen und er hat geholfen. Und er hilft, weil er Gott ist. Und weil er als Gott treu ist. Nicht, weil wir irgendetwas besonders richtig hätten gemacht. Er schaut auf unser Herz, wie wir es meinen. Jesus kennt unsere Not. Wir dürfen ihm sagen, wir dürfen zu ihm kommen und bei ihm zur Ruhe kommen. Der Schluss vom Kapitel ist wieder ganz schön. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Jetzt geht es plötzlich von allein, oder? Jetzt noch ein bisschen Ruder und dann bist du dort. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, es ist morgen, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Das sage ich noch einmal. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Wunderschön. Jesus nimmt sich wieder Zeit. Er ist einfach müde. Er ist immer noch traurig. Aber er nimmt sich wieder Zeit für die Menschen. Das ist gewaltig. Wir dürfen ihm nachfolgen, das auch tun. Und auch wenn es jetzt schon 5 ab ist, ich denke, als Abschluss lese ich noch einen Psalm. Einer von David, der hat auch droht zu beten, wie es ihm gerade drum war in seinem Herz. Ich lese einfach den Psalm 32. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben und dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein tägliches Stöhnen. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Da bekannte ich dir meine Sünde, und verbarg meine Schuld nicht, ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn! Und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Amen. Tu noch beten. Vater im Himmel, danke, dass wir mit aufrichtigem Herz vor dir treten dürfen. Und wenn wir nicht wissen, was sagen, dürfen wir dir so sagen. Herr, ich weiss gar nicht, was ich dir jetzt soll sagen. Aber wenn das in unserem Herz ist, verstehst du das? Und wenn ich es Not lasse aufziehen, dann kannst du auch helfen. Vielleicht nicht so schnell, wie wir es denken, aber so, dass wir dich als Gottes Sohn wieder neu erkennen und dass die Anbetung wieder durchbricht. Danke von ganzem Herzen, weil du so unendlich gross, so treu und gnädig bist. Hab Lob und Dank für deine Liebe uns gegenüber. Amen.